Normalerweise haben Jugendliche wenig Vorurteile, weil sie die Presse an sich so nicht kennen. Also sie informieren sich in sozialen Medien, in sozialen Netzwerken. Also meine Schülerinnen und Schüler lesen einmal die Woche digital oder als Printzeitung oder Zeitschrift. Das habe ich in meinen Unterricht integriert. Entweder in Deutsch oder in Gesellschaft. Ich gebe ja beides. Ich würde mir wünschen, dass die Medienpädagogik noch stärkeren Einzug hält in die Lehrpläne, und zwar in viele Fächer. Und dass es nicht nur abhängig von den Lehrkräften ist, was und wie das Ganze gelehrt wird.
Willkommen zur Ausgabe Nummer 10 von JCast, in der ich herzlich Kerstin Schröter begrüße. Sie arbeitet seit 15 Jahren als Lehrerin für Deutsch und Gesellschaft in Hamburg. Zudem bildet sie regelmäßig Kolleginnen und Kollegen im Bereich Medienpädagogik und Kompetenz aus und fort. Und das hat seinen guten Grund, denn Kerstin Schröter war 8 Jahre als freie Journalistin für Radio und Zeitung in Dresden, Berlin und Hamburg tätig. Wie sehr sie sich den beiden Feldern Bildung und Medien verbunden fühlt, dokumentiert ihr Engagement als Sprecherin der bundesweiten Initiative Journalismus macht Schule. Was es damit auf sich hat, warum und wie sie Journalismus als Unterrichtsmethode einsetzt, und weshalb Interviews, Lernvideos oder Blogs manchmal besser sind als Schulbücher, wird sie uns gleich berichten. Mein Name ist Jan Schütte.
JCast, ein Podcast zu Kommunikation und Medien.
Liebe Frau Schröter, schön, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch nehmen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Heute am Tag der Aufzeichnung dieses Podcasts ist der 3. Mai und damit der internationale Tag der Pressefreiheit. Frau Schröter, ich habe es eingangs erwähnt, Sie sind Sprecherin von Journalismus macht Schule. Zu diesem Tag der Pressefreiheit hat das Projekt in ganz Deutschland sogenannte Schulmedientage ausgerufen. Was hat es damit auf sich und wie ist die Resonanz bislang?
Ja, für uns als Netzwerk Journalismus macht Schule ist es das erste Mal, dass wir bundesweit Journalistinnen und Journalisten an Schulen schicken. Die Resonanz ist sehr groß. In allen Bundesländern haben sich heute Klassen beteiligt. Man kann das auch an den Aufzeichnungen sehen, die man die online zum Beispiel TIDE oder Alex Berlin oder die Media School Bayern mitgeschnitten haben, sind auf YouTube zu sehen. Und ja, wie gesagt, die Resonanz ist groß und ich habe vorhin mal reingeklickt und es ist spannend, welche Fragen Schülerinnen und Schüler an die Journalisten stellen und welche Inhalte dabei an die Jugendlichen zurückkommen.
Dann frage ich doch gleich mal, welchen Wert hat denn Pressefreiheit und welche Bedeutung hat Pressefreiheit für Schülerinnen und Schüler? Wie ist da Ihr Eindruck?
Viele Schülerinnen und Schüler haben mit dem Begriff Pressefreiheit noch nicht so eine große Verbindung, weil sie sich in verschiedenen Medien informieren. Das heißt, sie sehen die Presse nicht als solches, sondern sie sehen digitale Medien oder Social Media, wo sie sich informieren.
Warum braucht es eigentlich eine Initiative wie Journalismus macht Schule?
Journalismus macht Schule ist wichtig, weil es vielen Schülerinnen und Schülern, aber eben auch noch Lehrkräften an Medienkompetenz fehlt. Bei den Lehrkräften ist es leider noch nicht in der Ausbildung angesiedelt oder war es lange Zeit nicht in der Ausbildung angesiedelt. Und bei den Schülerinnen fehlt es auch. Vor allen Dingen, es geht nicht um die Kompetenz, Geräte zu bedienen. Es geht um die Kompetenz, Nachrichten zu analysieren. Es gibt ja jetzt eine neue Studie seit kurzem von US News, die sagt, auch die Hälfte der Jugendlichen hält es nicht für wichtig, sich zu informieren über Nachrichten. Und über die Hälfte der 14- bis 17-Jährigen informieren sich in nicht journalistischen Inhalten mehrmals die Woche. Vielen Jugendlichen fehlt vor allen Dingen der Bezug zum Leben und die Sprache ist einfach nicht verständlich, in der die Nachrichten präsentiert werden.
Die Initiative Journalismus macht Schule gibt es ja schon etwas länger. Wie ist bisher so die Resonanz? Wie viel Nachfrage gibt es nach Ihren Angeboten in den Schulen?
Das ist unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. In den Bundesländern, in denen es die Initiative schon etwas länger gab, das bundesweite Netzwerk gibt es ja seit letztem Jahr. In den Ländern, in denen es etwas länger gibt, wie in Berlin-Brandenburg, Baden-Württemberg, Niedersachsen oder Bayern, ist die Resonanz natürlich etwas höher, weil der Bekanntheitsgrad höher ist. In den Bundesländern, die jetzt neu dazugekommen sind, sind es auch schon relativ viele Klassen. Die einzelnen Zahlen, davon kann ich jetzt leider noch nicht sprechen.
Wer sind die beteiligten Akteure bei Journalismus macht Schule?
Das sind Akteure wie die Zeit, die Süddeutsche Zeitung und der NDR, aber auch neuere Anbieter wie die Reporterfabrik, aber eben auch Medienanstalten und Zentralen für politische Bildung.
Wie funktioniert es normalerweise? Gehen Sie auf Medienunternehmen zu, auf Redaktionen, um sie für Projekte anzuwerben, oder kommen sogar Medien auf Sie zu und fragen, ob Sie in den Schulen vorstellig werden können, ob Sie sich präsentieren können?
Das ist sehr unterschiedlich. Auf unserer Website Journalismus macht Schule gibt es die Möglichkeit, sich als Journalist oder als Journalistin eintragen zu lassen. Und dann werden die Interessenten natürlich überprüft, ob man die auch in Schulen schicken kann, und sind dann im Pool dabei und werden auch vermittelt.
Jetzt sind aktuell anlässlich des Tages der Pressefreiheit diese Medientage, die Sie veranstalten. Geht das Angebot auch noch darüber hinaus? Also gibt es sozusagen einen Basisbetrieb Ihres Projekts über das ganze Jahr?
Ja, die Lehrkräfte können das ganze Schuljahr über Journalistinnen oder Journalisten in den Unterricht sich einladen. Das geht über die Website journalismusmachtschule.org. Und das Angebot ist auch kostenlos. Und die Journalistinnen und Journalisten werden vorher natürlich geprüft und machen keine Werbung für ihr Medium. Also es geht ihnen nicht darum, ihre Zeitung oder ihre Zeitschrift zu verkaufen, sondern es geht rein um die Aufklärung und Information rund um den Journalismus.
Geben Sie uns noch mal ein bisschen Einblick in das, was tatsächlich im Rahmen solcher Projekte läuft. Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie in die Schulen gehen? Was genau passiert da mit Schülerinnen und Schülern und Journalisten?
Also die Lehrkräfte können sich einen Journalisten, eine Journalistin über unsere Website journalismusmachtschule.org bestellen. Und dann gibt es Vorgespräche, in denen die Journalisten mit den Lehrkräften absprechen, an welchem Thema sie arbeiten. Das kann sein zum Thema Fake News, das kann sein zum Thema, wie entstehen Nachrichten, wie recherchiere ich richtig, welche Gegenrecherche muss ich machen oder was ist mir schon mal bei einer Recherche in der Medienarbeit passiert. Dann wird ein Termin vereinbart und mittlerweile, also im Moment ist es digital möglich, dass die Journalisten in die Schulklassen kommen. Das hat den Vorteil, dass bundesweit wirklich alle Klassen dran teilnehmen können, die WLAN haben oder wo die Schüler zu Hause WLAN haben. Vor der Pandemie war es halt so, dass die Journalisten in die Schulklassen gekommen sind und da war es punktuell möglich. Und diese Gespräche werden vorbereitet mit der Lehrkraft zusammen. Dann wird das Gespräch durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler stellen alle Fragen. Die dürfen alle Fragen stellen, die sie möchten. Und am Ende wird an dem Thema weitergearbeitet, weil es ja auch im Lehrplan steht und die Kultusministerkonferenz Kompetenzen, also die sogenannten KMK-Kompetenzen, weisen es ja auch aus, dass Nachrichtenkompetenz oder Informationskompetenz vermittelt werden muss.
Ab welchem Alter können Schülerinnen und Schüler daran teilnehmen?
Wir haben das Angebot im Moment für Schüler ab 14 Jahre, bis halt zum Abitur. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es noch ausgebaut wird, auch auf jüngere Schüler. Aber im Moment haben wir mit dem Alter gestartet, weil es da auch noch mehr in den Lehrplänen verankert ist, über das Thema zu sprechen.
Gibt es eigentlich Ihrer Beobachtung nach Vorbehalte gegenüber Journalistinnen und Journalisten? Also so ein bisschen eine Distanz auch zu den Medien, vielleicht eine kritische Distanz, was Ihre Arbeit insgesamt erschwert?
Das ist sehr unterschiedlich. Das kommt auch auf die Region in Deutschland an, habe ich gehört von den Journalisten, die in Schulklassen waren. Manchmal stoßen sie sehr auf Vorurteile, vor allen Dingen, wenn die Eltern anderer Meinung sind oder eine speziellere Meinung haben. Normalerweise haben Jugendliche wenig Vorurteile, weil sie die Presse an sich so nicht kennen. Also sie informieren sich in sozialen Medien, in sozialen Netzwerken und machen da kaum Unterschied, ob oder bei welchem Medium sie sich informieren. Und da setzt ja auch Journalismus macht Schule an. Wir wollen nicht aufklären und nicht sagen, ihr müsst euch in dieser Zeitung oder in diesem Angebot informieren. Wir wollen einfach zeigen, wo man oder wie man die besten Informationen bekommt.
Wie würden Sie die Nachhaltigkeit Ihrer Projekte beschreiben? Also ist Journalismus ein attraktives Berufsfeld für junge Menschen? Erleben Sie, dass Schülerinnen und Schüler vielleicht vorher ein ganz anderes Bild von Journalismus hatten als nach solchen Besuchen und Gesprächen?
Auf jeden Fall. Also ich merke das selbst, nicht nur wenn Journalisten kommen, sondern auch wenn ich mit meinen Schulklassen zum Beispiel meine Redaktion besuche, wie die vom NDR. Man konnte da vor der Pandemie Studioführungen machen. Schülerinnen und Schüler haben ja nicht so die wissen halt nicht, was Journalisten machen müssen, damit eine Meldung erscheint, also welchen Weg das geht. Und wenn sie sich dann einmal zeigen lassen haben in den Nachrichtenstudios oder in anderen Studios, wie viel Arbeit dahinter steckt, bevor was veröffentlicht wird, was wahr ist und was man senden kann, sehen sie auch den Unterschied zu dem, wenn jetzt zum Beispiel jemand am PC sitzt und eine News eintippt und die dann schnell veröffentlicht.
Wir wollen gleich noch ein bisschen sprechen über auch Ihre unterrichtlichen Projekte in Ihrer Schule. Sie sind als Lehrerin und Medienpädagogin tätig, das hatte ich eingangs erwähnt. Daher zunächst noch mal eine persönliche Frage: Wann und warum haben Sie sich entschieden, nicht mehr als Journalistin arbeiten zu wollen, sondern als Lehrerin?
Ich bin viele Jahre Journalistin gewesen, das stimmt, für Print, Radio und auch digital. Ich habe mich dann irgendwann aus familiären Gründen dazu entschlossen, weil ich gesehen habe, Journalistinnen hatten sehr wenig Zeit für ihre Kinder. Das war einfach eine ganz praktische Entscheidung. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass ich das gemacht habe, weil ich jetzt sehr kreativ und ohne Zeitdruck arbeiten kann. Und ich habe ja eine Methode entwickelt, bei welcher meine Schülerinnen und Schüler auch journalistisch lernen können. Also habe ich insofern beides verbunden, Journalismus und Pädagogik.
In einem Gastbeitrag für Zeit Online im Sommer 2020 haben Sie geschrieben: Spätestens mit der Schulschließung wegen der Corona-Krise wurden viele Schülerinnen und Schüler kurzzeitig zu Journalistinnen. Was meinten Sie damit genau?
Ja, das ist genau das, was ich beobachtet habe. Im ersten Lockdown fing das ja schon an, dass viele Schülerinnen und Schüler die Aufgabe bekommen haben, recherchiert mal zu dem Thema und macht daraus ein Video oder ein Podcast. Und ich habe es in einem Fall sogar erlebt, dass in einer Schulklasse mussten die Schüler in einer Woche 2 Podcasts und 3 Videos drehen und aufnehmen. Und daran zeigt sich, dass der Journalismus in das Lernen schon ziemlich tief eingedrungen ist. Und gerade im Hybridunterricht merkt man das, dass es eine wunderbare Methode ist, wie sich Jugendliche Wissen aneignen können, indem sie sauber recherchieren und ihr Wissen produzieren. Ich habe es ja schon gesagt, das Können zeigt sich im Tun, dass die Schüler halt zeigen, ich habe was gelernt und ich habe jetzt was da produziert. Also ein Beispiel aus meinem Unterricht ist, wir hatten das Thema Fake News und eine Gruppe hat sich dazu entschlossen, einen Flyer zu produzieren für jüngere Schüler, damit die das Thema auch verstehen. Und insofern kann man durch diese Methode mehr Sinn beim Lernen entwickeln, indem die Schüler merken, das ist wertvoll, was ich mache, das wird gebraucht, das ist nicht nur für meinen Wissenszuwachs.
Wie erleben Sie die Mediengewohnheiten eigentlich von Schülerinnen und Schülern? Sie haben vorhin auf eine Studie verwiesen, die ja nochmal herausgestellt hat, dass die jungen Menschen sehr stark in digitalen Medien verhaftet sind. Erleben Sie auch eher, dass die Schülerinnen und Schüler auf TikTok zu Hause sind, als sich bei der Tagesschau aufzuhalten oder der Tageszeitung?
Ja, also in der Schule gibt es ja wenig Zeit dafür. Was die Schüler privat machen, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber wenn ich mich mit ihnen unterhalte, dann kommt ganz oft die Antwort, ja, wir gucken in sozialen Netzwerken, wir schauen auch bei TikTok natürlich, klar, bei Instagram. Und es war für viele Schülerinnen und Schüler auch interessant zu wissen, dass es nicht alles richtig ist, was da steht.
Wie arbeiten Sie denn dann konkret? Sie haben eine Unterrichtsmethode entwickelt, haben Sie gerade gesagt, zum Thema auch, wie finde ich raus, welche Nachrichten wahr sind oder wie gehe ich Fake News sozusagen auf die Spur. Lassen Sie uns daran noch einmal ein bisschen teilhaben, was genau passiert da, wie arbeiten Sie da?
Also meine Schülerinnen und Schüler lesen einmal die Woche digital oder als Printzeitung oder Zeitschrift, das habe ich in meinen Unterricht integriert, entweder in Deutsch oder in Gesellschaft, ich gebe ja beides. Und an diesen aktuellen Meldungen erarbeiten wir aktuelle Politik, aber auch Wortcharts. Also es gibt in diversen guten journalistischen Texten jede Menge an Sprache zu entdecken. Und deswegen nutze ich die Texte für beides. Und indem die Schüler eine Zeitung mitbringen, wir fangen meistens mit Zeitungen an, weil es ja nicht immer WLAN in der Schule gab oder gibt. Und so haben alle Schüler die Möglichkeit, daran teilzuhaben. Und als ich den Schülern die Wahl gestellt habe, wollt ihr lieber on- oder offline schauen, dann wollten die meisten wirklich eine Zeitung in die Hand nehmen, weil sie zu Recht gesagt haben, wir schaffen es in der kurzen Zeit, die uns im Unterricht ja zur Verfügung steht, nicht, online zu gehen, also das Gerät anzumachen und dann noch eine Meldung zu finden und dann noch darüber zu berichten. Und insofern ist das ein Punkt, wie ich Schülerinnen und Schüler an den Journalismus ranführe. In diesen Online- oder Offline-Angeboten lernen wir zu unterscheiden, was ist der Unterschied zwischen Bericht, Reportage oder Nachricht. Weil die journalistischen Darstellungsformen sind ja auch im Lehrplan verankert und sind auch in den Prüfungen gefragt, zumindest hier in Hamburg. Und der zweite Punkt, wie Schülerinnen journalistisch lernen, ist, indem sie lernen, gute Interviews zu führen. Das hat den Vorteil, dass sie sich trauen, an Experten ranzugehen und Informationen direkt von Experten zu holen. Ich hatte zum Beispiel mal eine Schülergruppe, die ist hier direkt zum Helmholtz-Zentrum in der Nähe von Hamburg gefahren und hat mit einem Wissenschaftler gesprochen, der zum Thema Klima geforscht hat. Und insofern gibt es bei mir auch keine normalen Referate mehr, wo die Schüler was vom Blatt ablesen. Es muss immer irgendwas Audiovisuelles dabei sein. Der nächste Punkt, ich habe ein Konzept entwickelt, wie Schülerinnen und Schüler Leistungen nachweisen können, indem sie zum Beispiel Audioproduktionen machen. Wir haben zum Beispiel das Buch Der zerbrochene Krug gelesen und die ganze Klasse hatte sich selber zur Aufgabe gestellt, wir wollen das als Audio beweisen, dass wir das verstanden haben, das Thema, und haben daraus eine Nachrichtensendung erstellt. Noch ein Punkt, woran man sieht, dass es das Lernen, das journalistische Lernen erfolgreich sein kann. Einige der Texte meiner Schülerinnen und Schüler wurden sogar in der Fachpresse veröffentlicht. Zum Beispiel im ELV-Magazin, das ist ein Elektronikmagazin, wo wir auf der TinCon hier in Hamburg waren und die Schüler nicht nur als Besucher da waren, sondern die haben eine Kamera in die Hand bekommen und ein Mikrofon und mussten eine Selbstreportage machen. In dem Fall haben sie das Löten gelernt, weil es da so einen Stand dafür gab. Und die ganze TinCon ging zum Thema Demokratie. Und so haben die Schüler es gelernt, sich journalistisch auszudrücken mit dem, was sie gelernt haben.
Ja, das ist eine große Bandbreite, von der Sie da gerade berichtet haben, was Sie und wie Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern arbeiten. Welche Effekte hat das innerhalb Ihrer Schule? Gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, die daran interessiert sind, die das auch aufgreifen, oder sind Sie eher allein damit unterwegs? Wie würden Sie das beschreiben?
Am Anfang war ein bisschen Skepsis da. Einige Kolleginnen haben die Frage gestellt, ja, wann machst du das denn noch? Wann soll ich das dann jetzt auch noch machen? Aber als ich zum Beispiel gezeigt habe, wie einfach es ist, mit Pressetexten auf die Deutschprüfung vorzubereiten, weil da kann man ja auch ein Konjunktiv, einen Haupt- und einen Nebensatz finden, man kann eine Inhaltsangabe machen, gab es tatsächlich einige Lehrkräfte, die das auch gemacht haben. Aber was mir auch bewusst geworden ist, man muss dieses Thema noch mehr in die Breite bringen, weil es eben noch nicht so bekannt ist.
Das heißt also, das ist schon auch nochmal eine zusätzliche Kraftanstrengung, auch Kolleginnen und Kollegen davon und vom Wert solcher Arbeit, solcher Projektarbeit auch zu überzeugen.
Ja, es ist eigentlich keine Kraftanstrengung, weil in den Fortbildungen, die ich dazu gebe, entsteht bei den Kolleginnen und Kollegen ganz oft der Aha-Effekt. Dieser Aha, so einfach ist das, wie ich muss jetzt nur die Schüler Audios machen lassen und habe sogar noch Bewertungskriterien und kann jetzt dafür auch mal eine Klassenarbeit ersetzen oder einen Test ersetzen. Und wenn die Kollegen das einmal gemerkt haben, dass sie eigentlich dadurch auch einen Gewinn erzeugen, zum Beispiel beim Thema Deutsch, wenn ich auf die Sprache zu sprechen komme, habe ich auch noch ein Beispiel. Es gab einen Schüler in meiner Klasse, der hat einfach nicht gesprochen, weil er einen Sprachfehler hat. Und als er aber das Audio aufsprechen sollte zum zerbrochenen Krug, hat er auf einmal gesprochen, weil er kein Problem hatte, ins Handy zu sprechen oder ins Mikrofon. Er hatte aber ein Problem, vor der Klasse zu sprechen. Und wenn man Lehrkräften diesen Mehrwert aufzeigt, dann wird es ganz schnell interessant für sie, das nachzumachen.
Frau Schröter, kann man Schülerinnen und Schüler angesichts digitaler Medienflut eigentlich noch vermitteln, dass Journalismus heute Geld kosten darf und vor allem muss?
Ja, ich finde, das muss man auch vermitteln, weil gut gemachter Journalismus, da steckt ja ein ganzes Netzwerk dahinter. Das sehen Schülerinnen und Schüler spätestens, und da kann ich wieder aus eigener Erfahrung sprechen, wenn sie sich mal so ein Studio angeschaut haben oder wie viele Redakteure in Redaktionen arbeiten, wie lange die dran arbeiten, bevor ein Artikel erscheint. Solange Schüler das nicht wissen, können sie den Wert natürlich nicht einschätzen, weil sie nicht wissen, was dahinter steckt.
Eine häufige Beobachtung ist, dass Kindern und Jugendlichen gerade im Netz die Trennschärfe für journalistische und kommerzielle Inhalte fehlt. Was braucht es, um hier Kompetenzen zu fördern? Wie ist da Ihre Meinung?
Dazu müssen die Kinder und Jugendlichen den Unterschied zwischen Werbung und Information erstmal kennenlernen. Und das hat ja auch eine Studie neulich bewiesen von der Stiftung Neue Verantwortung, dass es vielen halt nicht bewusst ist, was ist Werbung, was ist Information. Dazu braucht es auch wieder Infokompetenz oder Nachrichtenkompetenz, um diese verschiedenen Darstellungsformen auseinanderzuhalten. Und das muss in der Schule vermittelt werden. Ich mache dazu immer eine ganz einfache Übung. Wenn man in der Suchmaschine einen Begriff oder zwei eingibt zur Recherche, erscheint am Anfang meistens eine Anzeige. Die ist aber ganz klein nur als solches gekennzeichnet. Und wenn Schülerinnen und Schüler sehen, aha, der erste Klick ist nicht der richtige, sie möchten immer ganz schnell zum Ziel kommen, aber in dem Fall muss man mal genauer hinschauen, dann wird ihnen bewusst, hier will mich jemand auf ein anderes Angebot leiten. Und dann den Unterschied zu erklären, das ist jetzt Werbung, da will jemand Geld verdienen. Und das ist aber eine Information, da sollst du informiert werden, da will vielleicht auch jemand Geld verdienen, aber du hast einen Mehrwert davon. Das muss in der Schule vermittelt werden.
Es wird ja schon lange darüber diskutiert, ob eigentlich Medienkompetenz unterrichtsübergreifend vermittelt werden muss, ob es ein extra Fach geben muss, ob es in die einzelnen Fächer integriert vermittelt werden muss. Wie ist da Ihre Position?
Wenn es dafür ein einzelnes Fach gibt, ist es meistens ein WP, also ein Wahlpflichtkurs, an den können nicht alle teilnehmen. Meiner Meinung nach muss das in so einer Art Spiralcurriculum, das heißt von der Grundschule angefangen, sobald man Informationen erkennt, aufnehmen oder lesen kann, müssen Kinder und Jugendliche lernen, die zu verarbeiten. Da muss das anfangen und muss bis zum Ende der Schulzeit immer wieder mal thematisiert werden. Und das kann man eigentlich in fast allen Fächern, also zum Beispiel das Thema Fake News, das kann man in Mathematik thematisieren, indem man zum Beispiel eine gefälschte Statistik oder einen falschen Auszug aus einem Aktienkurs zeigt, der irgendwas beschönigen soll. Man kann das auch in Englisch thematisieren. Da hat uns ja Trump ziemlich viel Material geliefert. Man kann es aber auch im Fach Theater thematisieren. Das hat ein Kollege von mir gemacht, der hat das die Schülerinnen und Schüler auf spielerische Art aufarbeiten lassen. Dass es im Fach Deutsch einen Platz hat, hatte ich schon gesagt, weil das eine journalistische Darstellungsform ist, die Nachricht. Und im Fach Gesellschaft hat es sowieso seinen Platz gefunden. Also insofern müsste es ein Spiralcurriculum geben, mit dem die Schülerinnen und Schüler befähigt werden, das immer wieder zu thematisieren, die Nachrichten- und Informationskompetenz, damit am Ende der Schulzeit jeder die Chance hat, das einmal gehört und verstanden zu haben.
Sie sind ja, wie eingangs erwähnt, auch als Aus- und Fortbildnerinnen für Lehrerkollegen tätig. Welche Erfahrungen machen Sie so schulübergreifend? Auf welchem Stand ist das Thema Medienkompetenz, aber auch der Umgang und die Sicht auf Journalismus? Was beobachten Sie da?
Das ist sehr unterschiedlich. Das kommt immer darauf an, welche Vorbildung die Lehrkräfte selbst haben. Weil lange Jahre wurde das in der Ausbildung, und ich glaube, es ist immer noch nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen, vernachlässigt, dass die Kolleginnen und Kollegen auch da fortgebildet werden. Und viele von den Lehrkräften sind sehr dankbar darüber, Informationen darüber zu bekommen und vor allen Dingen auch Informationen, wie sie diese Angebote zum Thema Fake News, zum Thema Recherche oder wie mache ich Medien mit Schülern mit einem Handy, also auf ganz einfache Art und Weise, wenn sie dann die Best-Practice-Beispiele aus dem Unterricht bekommen und anhand von Schülerprodukten sehen, dass das möglich ist und bewertbar ist und dass man das direkt in den Unterricht einfließen lassen kann. Insofern die Nachfrage nach Fortbildung steigt, die wird immer größer und ist zum Glück auch ganz gut, der ist ganz gut nachzukommen. Durch Webinare kann man ja jetzt ziemlich viele Menschen erreichen.
Frau Schröter, es gibt immer wieder im Bereich auch von Medienproduktion, gerade weil heute alles so einfach ist, auch digital herzustellen, natürlich immer auch wieder Konflikte oder Diskussionen um das Thema Urheberrecht. Welche Rolle spielt das in Ihrer pädagogischen Arbeit in der Schule, aber vielleicht auch im Projekt Journalismus macht Schule?
Wenn man mit Medien umgeht im Unterricht, spielt das Thema Urheberrecht natürlich eine ganz große Rolle, weil die Schülerinnen und Schüler wissen müssen, was sie dürfen und was nicht. Das fängt damit an, dass sie Bilder finden, die sie spannend finden und in ihr Referat einbinden und dann die Quelle vielleicht vergessen, was nicht in Ordnung ist. Oder Texte, die sie ungefiltert in ihre Ausführungen aufnehmen. Das muss natürlich aufgeklärt werden vorher, damit die Schülerinnen und Schüler da genau wissen, was sie machen.
Und gibt es ausreichend auch, ich nenne das jetzt mal Problembewusstsein, also dass man in dem Moment, wo man fremde Quellen verwendet, auf diesen Urheberschutz auch aufpassen muss? Haben Sie das Gefühl, das ist ausgeprägt oder weniger ausgeprägt?
Das ist interessant. Wenn Schülerinnen und Schüler das nicht wissen, was sie nicht dürfen, dann denken sie, das ist alles in Ordnung. Wenn man ihnen aber dann zeigt, ich nehme jetzt auch mal dein Material und pack das in meine Präsentation rein, dann wird das Unrechtsbewusstsein ziemlich groß. Und an diesen Beispielen kann man den Jugendlichen zeigen, dass es eben auch im Netz bestimmte Rechte und Pflichten gibt, die man einzuhalten hat.
Ja, wir kommen zum Ende des Podcasts mit der Frage, welche neuen Projekte haben Sie im Köcher, Frau Schröter?
Ja, ich wechsle zum neuen Schuljahr an eine neue Schule, an die Berufsschule für Sozialpädagogik in Hamburg, an eine der Berufsschulen, und habe tatsächlich da schon ein neues Projekt angeleiert mit TIDE, mit denen ich ja schon so lange hier in Hamburg zusammenarbeite, und dem Hamburger Datenschutz. Wir wollen gemeinsam einen Podcast zur Medienkompetenz und zu allen anderen Themen machen mit den jungen Erwachsenen zusammen. Und ich werde an dieser Schule auch wieder Deutsch unterrichten und habe zwei Medienkurse, soweit ich gehört habe. Und werde natürlich da, weil ich das ziemlich wichtig finde, das sind ja die Multiplikatoren, die Sozialpädagogen und Erzieherinnen, auch wieder jede Menge Medienkompetenz vermitteln, damit diese die dann ab weitergeben können an jede Altersklasse.
Letzte Frage für diesen Podcast, Frau Schröter. Was wünschen Sie sich persönlich für die, ich nenne das mal, medienpädagogische Zukunft in den Schulen?
Ich würde mir wünschen, dass die Medienpädagogik noch stärkeren Einzug hält in die Lehrpläne, und zwar in viele Fächer. Und dass es nicht nur abhängig von den Lehrkräften ist, was und wie das Ganze gelehrt wird. Und dass sich noch viel mehr Schulen und Kolleginnen und Kollegen daran beteiligen, die Schüler auch medientechnisch auszubilden.
Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Schröter, ja, für gerne. Die Einblicke in diese Projektarbeit, aber auch in die schulischen Abläufe und Ihre schulischen Projekte rund um Medienpädagogik und Journalismus, und wünsche Ihnen einfach, um es plakativ zu sagen, gute Reichweiten künftig für Ihre Projekte und für Ihre Arbeit, und sage danke und tschüss.
Ja, danke und vielen Dank für die Einladung und tschüss.